Die Armutskonferenz. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Armutskonferenz. Wir berichten über eine Pressekonferenz, die wir kurz vor der Wahl, vor der Nationalratswahl 2024 gehalten haben. Wir wollen im Wahlkampf all die ungehörten Stimmen und wenig beleuchteten Anliegen sichtbar machen, die für leistbares Wohnen und eine Gesundheitsversorgung ohne Barrieren sprechen. Hintergrund ist ein Zukunftsprogramm für ein Österreich ohne Armut, das wir bei der letzten Armutskonferenz in Salzburg erstellt haben. Das gesamte Programm werden wir dann noch im Oktober nach der Wahl präsentieren, weil es uns darum geht, auch was die neue Regierung in den Regierungsverhandlungen aus unserer Sicht alles berücksichtigen soll, damit ein Österreich ohne Armut möglich wird.
Wir sind die Armutskonferenz, das heißt, wir sind ein Netzwerk aus sozialen Einrichtungen, Initiativen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Stimmen von Betroffenen, Selbsthilfeorganisationen. Jedenfalls ist unser gemeinsames Anliegen, Armut zum Thema zu machen, aber nicht nur zum Thema zu machen, sondern Maßnahmen zu erarbeiten, wie wir Armut in Österreich bekämpfen können. Und dazu sind wir heute da, Ihnen hier Vorschläge zu machen, der Regierung Vorschläge zu machen, einer nächsten Regierung ein Zukunftsprogramm zu präsentieren für ein Österreich ohne Armut. Die zwei Themen, die wir heute diskutieren und wo wir kräftige Vorschläge machen, weil das auch kräftige Themen sind, die eine Wirkung auf Armutsbekämpfung haben, sind Wohnen, leistbares Wohnen und Gesundheit. Wir wollen im Wahlkampf all die ungehörten, auch unerhörten Stimmen sichtbar machen, die wenig beleuchteten Anliegen ins Licht setzen. Das sind leistbares Wohnen, das ist ein guter Zugang zum Gesundheitssystem und das sind Anliegen von Frauen, frauenpolitische Anliegen, die im Wahlkampf überhaupt noch nicht vorgekommen sind, so als würde es die Hälfte der Bevölkerung in Österreich gar nicht geben. Wir machen heute hier am Podium und an der Reihe nach einen Alltag sichtbar, der nicht im Licht steht. Wir wollen die Stimmen verstärken, die gewöhnlich überhört werden. Wir wollen Geschichten erzählen, von denen keiner, kaum oder selten erzählt. Wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, Sie haben das in den Unterlagen, das sind Daten der Statistik Austria, beginne ich mit der Gesundheit. Wäre Österreich ein Dorf von 100 Einwohnerinnen und Einwohnern, lebten 5 Personen der erwerbstätigen Dorfbewohner in sehr schlechtem gesundheitlichen Zustand. Weiters wären 31 dieser Einwohnerinnen mit chronischen Erkrankungen konfrontiert und davon überproportional von Armut betroffen. Die Bevölkerung unter der Armutsgrenze weist einen 3-mal schlechteren Gesundheitszustand auf als hohe Einkommen und ist doppelt so oft krank wie mittlere Einkommen. Auch das hat das untere Einkommensfünftel mit fast 19% den höchsten Anteil an Menschen, die das Risiko haben, an Depressionen zu erkranken, im Vergleich zum reichsten Fünftel, wo es nur 3% sind. All das gibt Grund genug, gute Vorschläge zu machen, wie wir den Gesundheitszustand verbessern können. Und ich beginne gleich mit, Sie haben es auch in Ihren Mappen, mit dem Kapitel Gesundheit unseres Zukunftsprogramms, wo sich die Armutskonferenz 2 zentrale Ziele für eine neue Regierung wünscht. Das erste heißt, gesundheitliche Ungleichheiten systematisch zu verringern und das zweite heißt, die Lücken im Gesundheitssystem zu schließen. Ich mache jetzt einige Vorschläge aus dem Programm. Der erste ist, dass wir uns zur Prävention und Vermeidung ungesunder Lebenswelten, wie wir es genannt haben, die Einführung einer Gesundheitsverträglichkeitsprüfung wünschen. Das heißt, Gesetze, Maßnahmen, Verordnungen sollen auf ihre Folgen überprüft werden, besonders in ihren Auswirkungen auf Menschen mit wenig Einkommen und mit sozialer Benachteiligung. Dieses Konzept einer Gesundheitsverträglichkeitsprüfung heißt im Fachbereich Health Impact Assessment. Wir kennen das aus Neuseeland, auch aus Kanada, wo das eingesetzt wird. wo man gute Erfahrungen hat, weil es eine Möglichkeit gibt für uns, für die Gesellschaft, Gesetze zu verhindern oder zumindest in Diskussion zu bringen, die massiv gesundheitlich schlechte Auswirkungen besonders auf Armutsbetroffene haben. Das Zweite, was wir fordern, ist der Ausbau und die Weiterentwicklung der Primärversorgungszentren. Die sind ganz wichtig für Menschen mit wenig Einkommen, weil sie niederschwellig und auch multiprofessionell schnell Hilfe geben. Wir wollen aber in diesen Teams, dass hier Peers und Betroffene nicht fehlen. Das sind Menschen, die selbst wissen aus Erfahrung, was Krankheit ist, die selbst Expertinnen ihres Lebens sind und aus eigener Erfahrung zum Beispiel Genesungsbegleiter mithelfen können. Dafür soll es österreichweit eine Ausbildung geben für so Betroffene und auch einen selbstverständlichen Platz in der Gesundheitsversorgung, solche Peers, solche Erfahrungshelfer bekommen. Drittens, wir fordern den Ausbau und die Implementierung von Social Prescribing. Was ist das? Das ist die Ausstellung eines sozialen Rezepts auf Seiten des Medizinsystems, wo Ärzte, Ärztinnen ein soziales Rezept verschreiben, das über sogenannte Link-Worker, sind meistens dann SozialarbeiterInnen, gesundheitsrelevante Fragen wie Einsamkeit, Delogierungsgefahr oder Überschuldung behandelt werden. Also wenn ein Kind mit Atemwegserkrankungen in der Primärversorgung ist, dann muss man es medizinisch behandeln. Aber gleichzeitig, wenn man mitbekommt, da geht es auch um eine feuchte, schimmelige Wohnung, ist es sinnvoll, auch die feuchte, schimmelige Wohnung anzugehen, als eine Ursache der Atemwegsprobleme oder bei Einsamkeit, wenn jemand gern singt, eine Singgruppe, den Pensionisten-Seniorenclub zu verschreiben. Das ist Social Prescribing, gibt es jetzt Pilotprojekte, sollte man flächendeckend machen. Noch zwei Dinge. Wir wollen den Ausbau aufsuchender Arbeit ausbauen. Da geht es um Home-Treatment in der psychiatrischen Versorgung, mobiles Familiencoaching in Krisen oder auch Angebote mehr im öffentlichen Raum, im Sozialraum. Letzter Punkt, Ausbau kassenfinanzierter Psychotherapieplätze, gibt zu lange Wartezeiten in Österreich, ein Gefälle zwischen Stadt und Land, auch zwischen Ost und West, da braucht es einfach einen massiven Ausbau, weil gerade, wie ich Ihnen vorher gesagt habe, auch psychische Erkrankungen nicht gleich verteilt sind in der Bevölkerung, sondern Menschen, die ärmer sind und untere Einkommen haben, zumindest das Risiko höher ist und dann ist es noch dazu unfair, wenn die Leute am längsten warten müssen, weil sie sich einen solchen Platz nicht leisten können. Als nächstes gebe ich weiter an Sandra Hilditz. Sandra Hilditz ist engagiert in der Plattform Sichtbarwerden, der Plattform der Armutsbetroffenen und selbst auch bei den Backstreet Guides, eine Führerin durch das arme Wien, also Führungen, die eine andere Seite von Wien zeigen und auch ein anderes Licht auf Orte werfen, die sonst niemand sieht. Sandra, bitte.
Danke. Hallo, mein Name ist Sandra. Ich bin Betroffene und war jetzt sehr lange wohnungslos. Es geht sehr schnell, dass man den Boden unter den Füßen verliert, ob es jetzt eine Krankheit ist oder Beziehungsende wie bei mir und ich in der Wohnung kein Recht hatte. Ich musste so schnell wie möglich raus. Bin dann Gott sei Dank untergekommen in einer Einrichtung. Was natürlich auch sehr belastend ist, aber auch förderlich für mich war, ich konnte zur Ruhe kommen, ich konnte mich auf mich konzentrieren, ich konnte wieder Kraft aufbauen. Die Sozialarbeiter waren sehr nett und haben mir geholfen. Ich bin einmal in der Woche in Therapie gegangen, konnte dort mich auskotzen und das hat mir dann geholfen, dass ich wieder Kraft hatte, aufzustehen und um mein Leben zu kämpfen. Es ist jetzt so, ich bin seit 2 Wochen in meine kleine Einzimmerwohnung in Alterda eingezogen. Ich bin jetzt richtig angekommen. Es ist eine behindertengerechte Wohnung, weil ich mit der Wirbelsäule schwer belastet bin und nicht dann irgendwann in späteren Jahren vielleicht dann noch eine Behindertenwohnung suchen musste. Es ist dort wunderschön. Ich kann dort schwimmen gehen, ich kann dort lange spazieren gehen. Es ist viel grün. Der Harry Glück hat sich sehr viel dabei gedacht, als er Alterla gebaut hat. Und wenn ich bedenke, wo ich vorher gewohnt habe, in diesen Betonbauten, wo die Hitze einfach unerträglich war, ist es einfach schön, wenn ich dann runtergehe mit meinem Hund in die Leasing, meine Zehen in das kalte Wasser geben kann und mich abkühlen kann. Und das kann sich nicht jeder leisten. Und ich gebe jetzt weiter an die Hedi. Dankeschön.
Funktioniert, ja, gut. Mein Name ist Hedi Spanner. Ich bin ebenfalls Betroffene, ebenfalls Mitglied von Sichtbar werden, Armutskonferenz und natürlich seit ein paar Jahren, muss ich sagen, sehr engagiert, weil die Problematik, die gerade jetzt die Sandra angesprochen ist, insbesondere auf die Wetterkapriolen, heute werden wir ja gesegnet draußen damit, und die Tage davor, dass die Menschen einfach die prekär leben, die teilweise im Couchsurfing unterwegs sind, betrifft viele Frauen, Familien, die versuchen, irgendwelche Wohnmöglichkeiten zu finden, extremst davon betroffen sind. Insbesondere, was mir großes Anliegen ist, sind es Menschen, die wohnungslos sind und jetzt die Obdachlosen. Also man braucht ja jetzt nur rausschauen und man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Zwar finden sie Unterschlupf in Sozialorganisationen und in den Institutionen, aber manche sind über Nacht draußen. Es ist ja Sommerpaket. Das heißt, man kann sich jetzt bei dem Wetter da draußen vorstellen, was das bedeutet. Im Wien-Bereich ist es Luxus, also da haben wir relativ viele Plätze, aber in den Bundesländern ist es sehr, sehr schlecht. Also was die Menschen, die jetzt von Überschwemmungen betroffen sind, die jetzt draußen irgendwo in einem Wald oder sonstiges sich befinden, wie die jetzt mit der Situation umgehen, ich muss sagen, das weiß ich nicht. Und ich mache mir da große Sorgen und habe da große Ängste. Es geht von der Altersgruppierung her ja von ganz Jugendlichen, ganz jungen Menschen, die nicht irgendwo hingehen können oder auch nicht wollen, bis zu älteren Menschen, die langzeitarbeitslos sind, bis zu alten Menschen, die sich auch auf der Straße befinden, die aus Gründen trotz Angeboten in der Hauptstadt Wien, aber im ländlichen Bereich, wo es nur schwieriger ist, sich weigern, in eine Institution zu gehen. Die Problematik haben wir. Was bedeutet das? Davor Hitze, jetzt Wetterkapriolen. Wir wissen alle, und das soll man bitte wirklich zur Kenntnis nehmen, wir haben einen Klimawandel und der ist real. Wir müssen Maßnahmen setzen. Wir brauchen dringendst und so schnellst wie möglich, meines Erachtens, meine persönliche Meinung, hätte ich schon längst vor 10, 20 Jahren, wir wussten, dass das auf uns zukommt, schon längst Maßnahmen gesetzt werden. Es wird jetzt viel gemacht. Als betroffener Mensch, als armer Mensch lernt man etwas, nicht nur kritisch, sondern schon bei neuem misstrauisch zu werden, ob da wirklich die richtigen Maßnahmen gesetzt werden. Anders formuliert, konkret, Nebelduschen sind schön und gut, aber wir werden Plätze, Wohnungen, wo man das Geld investiert, wo man hilft, dass die Wohnungen isoliert werden, wo man auch dafür sorgt, dass ein adäquater Wohnbereich gebaut wird, saniert wird, zur Verfügung gestellt wird, wäre mir am liebsten. Und das wünschen wir eigentlich von der Politik, und mit dem haben wir uns hier auseinandergesetzt. Und ich kann nur sagen, das erste Mal, und darauf bin ich, muss ich sagen, zu einem gewissen Grad stolz, weil wir die einzige Gruppe hier sind, die einzige Armutskonferenz aus Betroffenen, aus den Organisationen, die gemeinsam ein Programm erarbeitet haben. Das hat es noch nie in diesem Land gegeben.
Danke, Hedi Spann, auch fürs Mitarbeiten am Zukunftsprogramm. Auch danke, Alexander Machatschke, fürs Mitarbeiten beim Zukunftsprogramm. Alexander Machatschke ist von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, also auch ein Auskenner, wenn es ums Thema Wohnen geht. Bitte.
Danke vielmals. Danke, Hedi, und danke, Sandra, dass ihr eure Eindrücke und euer Leben auch hier schildert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für uns in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Wohnen müssen wir alle. Und gutes Wohnen, aber auch Wohnungslosigkeit betrifft uns damit auch alle. Das betrifft junge Menschen, die aus dem Elternhaus raus müssen und am Wohnungsmarkt keinen Fuß fassen können. Das betrifft Frauen und Mütter, die versuchen, aus Abhängigkeitsverhältnissen und aus Gewaltbeziehungen auszubrechen. Das betrifft Menschen, die durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Invalidität plötzlich zu wenig Einkommen haben. Es betrifft Menschen, die wegen ihrer Arbeit übersiedeln müssen. Und es betrifft auch Menschen, die seit ihrer Kindheit in Armut leben und die in Ausbildung in der Berufswelt und eben auch beim Wohnen oft vor verschlossenen Türen gestanden sind. Für all diese Menschen brauchen wir nachhaltigen Wohnraum, der leistbar, inklusiv und stabil sein muss. Und man muss sagen, ohne eine Wohnung ist alles andere nichts. Mit der Wohnung beginnt es. Um gutes Wohnen für alle zu ermöglichen, müssen wir nicht das Rad neu erfinden, Gott sei Dank. Die Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch und die haben Sie auch bei sich. Wir müssen die Spekulation auf Wohnraum beenden, die jetzt mittlerweile seit den 1990er Jahren die Wohnkosten in die Höhe treibt. Wir müssen ein Recht auf Wohnen schaffen, das tatsächlich in der Verfassung verankert ist. Wir müssen den gemeinnützigen und auch den kommunalen Wohnbau priorisieren. Das sind die Wohnungen, die leistbar sind. Wir müssen die Wohnkosten begrenzen. Wir müssen gemeinschaftliche Wohnangebote und auch Dienstleistungsangebote rund um Wohnen und Nachbarschaft fördern. Und wir müssen einen diskriminierungsfreien Zugang zum Wohnen sicherstellen. Wir müssen die Wohnungslosigkeit mit flächendeckender Delogierungsprävention und Housing First Ansätzen bekämpfen. Und damit können wir leistbares Wohnen für alle sicherstellen. Wohnpolitik, Sozialpolitik und auch Klimapolitik müssen zusammengedacht werden. Es hat keinen Sinn, diese drei Politikfelder getrennt voneinander zu betrachten. Die müssen mehr verschränkt werden. Und nur in dieser gemeinsamen Vorgehensweise dieser Politikfelder werden wir das Ziel gutes Wohnen für alle verwirklichen. Danke.
Vielen Dank. Ich gebe weiter an Doris Bettikofer. Sie ist von der österreichischen Plattform für Alleinerziehende.
Ja, danke. Ja, wir haben jetzt schon viel gehört und auch ich kann nur einstimmen in diesen Reihen. Aktuell erreichen uns sehr, sehr viele Anfragen, Tendenz steigend zum Thema Wohnen, finanzielle Not, kombiniert mit alle möglichen Problemlagen, die eben die finanziellen Nöte der Menschen, der Familien und auch der Kinder auslösen. Ich habe heute ein paar Beispiele auch mitgebracht, damit man sich auch ein bisschen vorstellen kann, wie es oft ineinander greift und eben das, was wir schon gehört haben über Social Prescribing, den Ausbau der frühen Hilfen, wie wichtig das wäre, gerade für Familien, für Familien mit jungen Kindern, für die Frauen und eben ihre Kinder. Bei uns kommen Anfragen, die lauten so, eine Mutter mit Mutter kriegt Kind, das Kind kommt mit einer Behinderung auf die Welt, sie braucht dringend eine neue Wohnung, weil sie aus der gemeinsamen E-Wohnung raus muss und sie braucht dringend Kinderbetreuungsplatz. Es wird zur Verfügung gestellt, aber leider Gottes so weit auseinander, dass sie sich entscheiden muss. Entweder sie nimmt die Notwohnung oder sie nimmt den Kinderbetreuungsplatz. Beides geht nicht. Es gibt aktuell durch diese vielen Anfragen oder auch durch diese Steigerung ganz lange Wartezeiten oft in die Beratungsstellen und gerade eben diese Ansätze von Social Prescribing würden da ganz viel bringen. Das Kind ist durch die Behinderung in guter Betreuung. Wenn dort gleich weitergeleitet wird und verknüpft wird, wird das für die Familie einen enormen Vorteil haben und sie wird viel früher wieder abgesichert und in Sicherheit, sagen wir so. Es gibt Fälle, wo Mütter mit jungen Kindern ausziehen müssen, in der Not eine neue Wohnung zu finden, in einem Obdachlosenheim vielleicht landen, wo das Kind nicht mit angemeldet wird, Kinderbetreuungsgeld wird gestrichen. Bis der Bescheid da ist, steht die Mutter mit 6 Wochen Wartefrist da. Es fehlt jegliche Unterstützung. Das sind diese Fälle, die so mehrfach sind, so viele Aspekte haben und so viele Hilfestellungen brauchten, die gut koordiniert werden müssen. Und die eben so Behördenkarusselle, das Weiterschicken von einer Stelle zur anderen, verhindern würden. Und wir würden uns ganz explizit im Gesundheitsbereich, gerade bei präventiven Angebote, nicht nur wünschen, sondern fordern, dass diese Mutter-Kind-Kuren ausgebaut werden, dass diese jungen Familien, die so große Belastungen erleben, ganz viel früher Hilfe kriegten. Das würde einen enormen Benefit für die Familien und für die Gesellschaft haben. Danke.
Vielen Dank. Magdalena Holztratner von Kolping Österreich.
Armut ist weiblich und auch Wohnungsnot ist weiblich. Weiblich und oft auch migrantisch. Und den Blick auf diese beiden Aspekte zu lenken, auf die Wohnungsnot der Bevölkerung und hier besonders Frauen, macht eine doppelt verdeckte Realität sichtbar. Danke, dass Sie zuhören, danke, dass Sie mithelfen, diese Realitäten auch sichtbar weiterzumachen und also weiterhin sichtbar zu machen und an die Öffentlichkeit zu tragen und die Politik zu bewegen, hier etwas zu tun. Warum ist Wohnungsnot eher weiblich? Statistisch erben Frauen weniger, das heißt, sie haben weniger Geld zur Verfügung, um sich ein Eigenheim zu schaffen, und sie erben schlicht weniger Immobilien, in denen sie einfach mietfrei wohnen könnten. Das heißt, unter den hohen Mieten, unter den Folgen der Teuerungen leiden Frauen stärker als Männer. Auch deswegen, weil das Fraueneinkommen statistisch gesehen immer noch geringer ist, also das Erwerbseinkommen, Gender Pay Gap als Stichwort, und weil die Kinderversorgungsfrage nach wie vor eine Frage ist, mit der sich Frauen großteils beschäftigen müssen, so sie Kinder haben, Männer viel weniger. Dass es dieses geringe Einkommen, die Sorge um die Kinder und die damit verbundene Wohnungsnot führt dazu, wir haben es schon gehört, dass Frauen oft in Gewaltbeziehungen bleiben müssen, weil es keine Alternative gibt. Und das wollen wir wahrscheinlich nicht. Und da ist Politik gefordert, auch einzuschreiten über eine gute Wohnungspolitik. Wohnungsnot, wir haben es auch gehört, hängt auch zusammen mit einer schlechten Gesundheit, in einer feuchten Wohnung zu leben, in einer schimmeligen Wohnung zu leben, in einer überbelegten Wohnung zu leben, wo kein Raum für sich selbst ist, macht Stress, macht krank, macht auch psychisch krank. Und auf der anderen Seite haben wir Altersarmut, die auch Frauen stärker betrifft als Männer, aufgrund des Teilzeiterwerbseinkommens, aufgrund des Gender Pay Gaps, aufgrund der Care-Arbeit, die nach wie vor nicht gerecht verteilt ist. Und hier ist dann Wohnungsnot noch einmal doppelt schlimm. Wir haben es von der Sandra vorher gehört. Im Alter, in Armut, in einer angemessen guten Wohnung zu leben, das ist leider nicht selbstverständlich und es ist alles andere als leicht, dorthin zu kommen. Das heißt, eine Politik, die alle Menschen in den Blick nimmt, sollte eine Frauenpolitik sein. Denn wer gut für Frauen sorgt, sorgt auch gut für Kinder und sorgt dadurch immer auch gut für Männer, also für alle Menschen in der Bevölkerung. Ja, das war's von mir.
Vielen Dank. Sabine Rehbichler macht weiter von Arbeit Plus, das sind die Sozialunternehmen Österreich.
Ja, danke vielmals, auch schönen guten Morgen von mir. Ich würde den Scheinwerfer gern noch auf die Frauen behalten, und zwar sozusagen das ganze Thema Frauen und Arbeit. Das eine ist Erwerbsarbeit. Warum ist das so wichtig? Erwerbsarbeitslosigkeit ist immer noch die Armutsfalle Nummer eins. Über 50% der Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos waren, galten 2023 als armutsgefährdet. In Österreich sind aktuell 37.000 Frauen sogenannte langzeitbeschäftigungslose, arbeitslose Menschen. Das heißt, über ein Jahr ohne stabilen Job. Wir haben das jetzt gehört. Lang andauernde Arbeitslosigkeit macht arm. Armut führt zu Krankheit. Krankheit führt wieder zu Diskriminierung am Arbeitsmarkt, führt, also sozusagen ist ein Teufelskreis, führt zu anderen Dingen, dann kann ich meinen Wohnraum nicht leisten und. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, da rauszukommen. Das Problem noch bei Frauen ist zusätzlich, dass selbst ein Job nicht unbedingt bedeutet, abgesichert zu sein, weil gerade die frauendominierten Branchen, die wir als gesellschaftlich so essentiell betrachten, Pflege und so weiter, Sie kennen das, sind deutlich geringer bezahlt als die Branchen, in denen überwiegend Männer arbeiten. Hinzu kommt, haben wir auch schon gehört, dass viele Frauen Teilzeit arbeiten. Anders als bei Männern ist aber wirklich der Grund überwiegend, dass sie Sorgepflichten nachgehen müssen. Bei Männern ist der überwiegendste Grund für Teilzeit Ausbildung und Fortbildung. Auch das bestätigt einfach einmal mehr, dass, wie wir ja wissen, Sorgearbeit überwiegend von Frauen geleistet wird. Und das Problem dabei ist aber wirklich halt, dass diese Arbeit unbezahlt ist und auch vom Sozialstaat nicht ausreichend abgesichert ist. Wir haben vom Gender Pay Gap gehört, von einer Gender Pension Gap. Also im Endeffekt geht es einfach immer darum, dass Frauen deutlich weniger verdienen und natürlich das sich dann fortsetzt im Alter. Was wir vermissen im öffentlichen Diskurs, und deswegen ist es so wichtig, dahin zu schauen, ist, dass diese klar strukturell bedingten Armutsfallen angesprochen werden und wirklich Konzepte vorgelegt werden, keine Schlagworte bleiben, sondern wirklich umgesetzt werden. Häufig wird die Verantwortung individualisiert, wenn dann auf betroffene Frauen übertragen. Ich sage Stichwort, sollen sie halt mehr arbeiten. Und eigentlich zeigt das einmal mehr diese Nichtwertschätzung von Sorgearbeit. Ein Schwerpunkt im Zukunftsprogramm der Armutskonferenz ist daher genau diese Aufwertung und geschlechtergerechte Verteilung von Sorgearbeit. Das gilt sowohl im öffentlichen Diskurs und im politischen Diskurs, vor allem wünschen wir uns das, und natürlich auch in der konkreten Umsetzung, nämlich eine bessere Bezahlung von Arbeiten mit hohem gemeinnützigen Wert und den beispielsweise auch den Rechtsanspruch auf kostenlose, qualitätsvolle Kinderbildung und Betreuung. Nur so lässt sich Frauenarmut wirklich verringern.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu Andreas Gscheider vom Vertretungsnetz, die großartige Arbeit machen im Gesundheitsbereich, mit unter anderem mit Menschen auch mit psychischen Erkrankungen. Auch ein Feld, wo wir das Licht hinwerfen sollten, weil da liegt einiges im Argen und wir haben gute Vorschläge.
Ja, herzlich willkommen und einmal danke für Ihr Interesse an dieser wirklich wichtigen Thematik. Also wir von Vertretungsnetz sind in unterschiedlichen Bereichen tätig, wo sich ganz besonders zeigt, wo es in unserem System dann Schwächen und Mängel gibt. Also wir vertreten rund 6.000 Erwachsene im Rahmen der gerichtlichen Erwachsenenvertretung. Wir sind für Psychiatriepatienten zuständig, die zwangsweise untergebracht werden. Und wir sind in vielen Altenpflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen unterwegs und sehen viele dieser Dinge und Mängel, die jetzt schon angesprochen wurden. Und es ist einfach wichtig zu sehen, dass es einfach eine Gruppe in unserer Gesellschaft gibt, die sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten kann, und besonders die Gruppe der Sozialhilfeempfängerinnen, die auf Transferleistungen des Staates angewiesen sind, und diese Transferleistungen helfen nicht mehr. Und in unserem System sind wir immer wieder damit konfrontiert, dass es zu wenig Plätze gibt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie beispielsweise, um auch adäquat auf psychisch erkrankte Akuterkrankungen und Akutphasen einzugehen und diese auch adäquat zu behandeln und dann auch im Altenpflegeheim. Wir brauchen jetzt nicht mehr von Pflegekrise sprechen. Ich denke, es gibt schon einen Pflegenotstand. Und dort sind auch wieder die betroffenen Personen, nämlich die alten Menschen, im Endstadium ihres Lebens, mit vielen gesundheitlichen Problemen natürlich konfrontiert, und dort mangelt es auch eklatant. Und dann letztendlich die Personen, die von Armut betroffen sind, wir haben es schon gehört, sind auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem schlechteren gesundheitlichen Zustand. Dies bewirkt wieder, dass sie möglicherweise weniger leistungsfähig sind und dann in eine Spirale hineinkommen, die ihnen das Leben in unserer Gesellschaft nicht mehr wirklich in einem würdevollen, in einer würdevollen Art und Weise ermöglichen. Und ich will es wirklich so überspitzen: Unser Gesundheitsversorgungssystem bereitet dieser Gruppe von Menschen Schmerzen. Schmerzen, wenn in der Praxis, wenn ich als Mensch, der wenig Mittel hat, zum Zahnarzt gehe und eine kostenpflichtige Schmerzspritze möchte, dann kann ich mir die nicht leisten, diese 120 Euro. Oder wenn ich als Mutter eine Impfung möchte für meine Kinder, für FSME oder Hepatitis A und B, dann kann ich mir die nicht leisten, weil so eine Impfung ungefähr 80 Euro kostet. Und wenn ich noch mehrere Kinder habe, dann ist das sowieso jenseits des Erreichbaren. Also wir müssen auf diese Gruppen der Menschen schauen, damit wir ein leistbares Gesundheitssystem, das unabhängig davon, welchen sozialen Status ich besitze oder wie ich finanziell aufgestellt bin, muss es einfach unhinterfragt möglich sein, dass diese Menschen ihre Leistungen auch erhalten. Und es ist ein gutes Beispiel von der Sandra, mit welchen Mühen nämlich sie dann jetzt in diese glückliche Situation gekommen ist. Das war ein Weg, sicher mit Beschämungen, ja, weil ich bin immer unterwegs als Bittsteller. Man sieht mir vielleicht auch aufgrund meines Gesundheitszustandes, der mich auch durch die Armut letztendlich dorthin gebracht hat, dass ich möglicherweise mir keine Zahnbehandlungen leisten kann. Ich kann mir keine Zahnprothesen leisten und so weiter und so fort. Also es ist ganz wichtig, dass wir hier Maßnahmen setzen in unserer Republik Österreich, die diesen Menschen das Leben leistbar und auch die Gesundheit sichert. Danke.
Vielen Dank. Wir sprechen heute über Gesundheit und Wohnen, weil es zu wenig vorkommt im Wahlkampf und überhaupt. Und mit Wohnen geht es auch weiter. Herr Jeremias Staudinger von der Volkshilfe Österreich, bitte.
Danke, Martin. Wie angesprochen, ich werde nochmal auf das Thema Wohnen zurückkommen, um nochmal einfach die Dringlichkeit dieses Themas und der damit verbundenen Problematiken zu betonen. Ja, Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis und weil es einfach Sicherheit schafft, ein Rückzugsort, Erholungsraum für Menschen. Es ermöglicht soziale Teilhabe und bietet auch Raum für Familienleben. Und diese Befriedigung dieser Grundbedürfnisse ist aber für viele Menschen in Österreich zunehmend nur mehr schwer oder gar nicht mehr leistbar. Und da hat vor allem natürlich auch die Teuerungskrise dafür gesorgt, dass die Wohnkosten so extrem stark angestiegen sind, was dazu führt, dass Familien und Haushalte inzwischen in Österreich Angst haben, dass sie sich in Zukunft das Wohnen nicht mehr leisten können und dass sie Angst vor beispielsweise der nächsten Energieabrechnung haben. Und das führt eben auch dazu, dass Menschen in Kauf nehmen, dass sie, wie wir schon gehört haben, in schlechten Wohnverhältnissen leben, zum Beispiel in feuchten Wohnungen oder überbelegten Wohnungen, weil einfach was anderes nicht leistbar ist. Und im schlimmsten Fall kommt es eben zu Delogierungen. Ja, Wohnen ist somit ein drängendes Problem, das die nächste Regierung angehen wird müssen, denn die Leistbarkeit des Wohnraums nimmt ab und das ist einfach ein Fakt. Schließlich steigen die Mieten nicht erst seit der Teuerung, sondern seit vielen Jahren schon deutlich stärker als das allgemeine Preisniveau. Und das führt natürlich dazu, weil wir wissen, in Österreich werden die Löhne verhandelt, wo sich stark an der Inflation orientiert wird. Und wenn jetzt die Wohnkosten da immer stark drüber liegen, führt es natürlich dazu, dass jedes Jahr die Leistbarkeit von Wohnraum abnimmt. Und das belastet schlussendlich, wie wir auch schon gehört haben, vor allem junge Menschen, Familien, Alleinerziehende und Haushalte mit niedrigem Einkommen. Und gerade einkommensarme Haushalte leben aber überwiegend zur Miete. Und umgekehrt ist es so, dass die Mieteinnahmen zum allergrößten Teil zu den 10% reichsten Haushalten fließen. Das heißt, Monat für Monat findet da eine extreme Umverteilung von unten nach oben statt bei diesen extremen Mietpreisen. Die nächste Regierung hat also dafür zu sorgen, dass Wohnen nicht zu einem Luxus wird. Und dafür braucht es unter anderem, wie ja schon thematisiert wurde, mehr öffentlichen und gemeinnützigen Wohnraum, eine wirksame Leerstandsabgabe und die Beschränkung von befristeten Mietverhältnissen sowie eine stärkere Regulierung von Mieten. Für besonders vulnerable Gruppen wie eben Wohnungslose oder Obdachlose ist, wie auch schon betont wurde, es wichtig, dass es ein verlässliches und stabiles Netz gibt, wie etwa durch Housing First und flächendeckende und nachhaltige Delogierungsprävention, damit es eben erst gar nicht zu Wohnung und Obdachlosigkeit kommt. Und es muss einfach wieder Aufgabe der Politik sein, dass jeder und jeder Zugang zu adäquatem Wohnraum hat. Und das heißt zu hellem und trockenem Wohnraum und nicht Feuchtigkeit und Schimmel oder was auch immer. Und dabei gilt es auch, die Herausforderungen natürlich der Klimakrise zu berücksichtigen. Also Wohnraum muss auch in Zukunft einfach klimafit gemacht werden. Das heißt, er muss sowohl vor Kälte als auch vor Hitze zu schützen. Und da gilt es auch, den öffentlichen Raum und die Infrastruktur mitzudenken, die zum Wohnen natürlich dazugehört, dass der inklusiv und für alle zugänglich gestaltet wird und nutzbar wird. Das Ziel muss es auf jeden Fall sein, dass adäquates Wohnen leistbar und inklusiv ist und so dementsprechend ist es in Zukunft zu gestalten. Danke.
Vielen Dank. Noch bevor Verena Fabris kommt, noch Zahlen, aktuelle Zahlen, Statistik Austria aus dem Armutsbericht. Wäre Österreich ein Dorf mit 100 Einwohnerinnen und Einwohnern, lebten 11 Menschen in feuchten, schimmligen Wohnungen, wohnten 7 Menschen in zu engen, überbelegten Wohnungen, könnten es sich 4 Personen nicht leisten, ihr Zuhause angemessen warm zu halten, berichteten 30 Menschen von einer schweren Wohnkostenbelastung. Verena Fabris, bitte. Sie ist hier für das bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit BOJA und ist engagiert bei der Armutskonferenz.
Ja, danke. Wir sind die Armutskonferenz. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Stimmen hörbar zu machen, die oft nicht gehört werden. Sie haben heute vielfältige Stimmen gehört. Und ich hoffe, dass Sie das auch weitertragen, was Sie heute gehört haben. Wir haben uns auf 2 Themen konzentriert, auf das Themenfeld Gesundheit und auf das Themenfeld Wohnen, weil das Themen sind, die alle Menschen beschäftigen, weil das Grundbedürfnisse aller Menschen sind und weil sie zu wenig vorkommen im öffentlichen Diskurs. Und wir haben 2 Gruppen in den Blick genommen, Menschen mit wenig Einkommen, Menschen mit Armutserfahrungen und Frauen, weil Frauen besonders von Armut betroffen sind und auch, weil Frauen politische Agenden bisher in diesem Wahlkampf selten vorkommen. Es gibt neueste Studien, die besagen, dass in Österreich ein besonders geringes Bewusstsein für die Ungleichheit der Geschlechter besteht, dass mittlerweile über 40% der Männer glauben, dass Frauen bevorzugt würden oder Männer benachteiligt würden, weil es einen Fokus auf Frauenförderung gibt. Wir wissen, das ist nicht so. Wir haben das heute auch gehört, was das betrifft, was das armutsbetroffene Frauen oft stärker von Diskriminierung und Ausgrenzung betroffen sind. Wir wissen das auch im Gesundheitsbereich. Wir wissen, dass generell armutsbetroffene Menschen öfter an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Trotzdem gibt es das Bild, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Managerkrankheit seien und eine Männerkrankheit. In Wahrheit ist es so, dass mehr Frauen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben als Männer, was auch damit zu tun hat, dass es bei Frauen oft nicht erkannt wird. Wir haben heute auch die Stimmen gehört von Menschen, die selbst von Armut und Ausgrenzung betroffen sind. Wir haben in unserem alternativen Zukunftsprogramm, in unserem Zukunftsprogramm gemeinsam mit Menschen gearbeitet, die selbst von Armut betroffen sind. Und das ist auch eine unserer zentralen Vorschläge für eine neue Regierung, die Menschen einbinden in Maßnahmen, die davon betroffen sind. Da kann unser Zukunftsprogramm auch ein Good-Practice-Beispiel sein. Good-Practice-Beispiele gibt es auch in anderen Bereichen. Wir haben gehört vom Health Impact Assessment, das in anderen Ländern gut praktiziert wird. Das heißt, wir müssen die Welt nicht ganz neu erfinden. Wir können auf viele Maßnahmen zurückgreifen, die es schon gibt, die wir nur umsetzen müssten, und dafür haben wir in unserem Zukunftsprogramm Vorschläge erarbeitet, die wir der Regierung gerne zur Verfügung stellen. Danke.
Vielen Dank, auch vielen Dank für Ihre Geduld und Zuhören. Wir sind viele, deswegen haben wir uns auch als viele hierher gesetzt, um auch sichtbar zu machen, dass die Armutskonferenz ein ganz großes und breites Netzwerk ist. Wir haben Wohnen und Gesundheit ins Zentrum gestellt, weil es auch einen hohen Impact hat. Also auch ökonomisch kann man gut argumentieren, warum leistbares Wohnen sich besonders wirksam in Haushaltseinkommen von Einkommensarmen auswirkt, weil es den größten Posten ausmacht. Wenn man da was tut, haben die Leute am meisten Spielraum. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, effizient und effektiv die erste Maßnahme zu machen als Regierung, heißt es, die Wohnkosten zu senken. Vielen Dank.